Pegaydo. Wenn Erfahrungen und gelerntes Wissen auf kreatives Chaos und Freude am Tun im schulischen Kontext treffen. Ein Podcast mit Ulrike Friese und André Engel.
Einen schönen guten Abend in die Runde. Pegaydo Teil 2, Staffel 2, dieses Mal mit unterschiedlichen Kollegen. Und das Thema ist heute Koffer packen, Schule wechseln, Unterricht neu denken mit Deeper Learning, Scrum, einfach ein Neustart in Spanien, in der Schweiz, in Deutschland. Und dazu ein herzliches Willkommen an zwei Gäste und den André natürlich, die wir heute hier versammeln dürfen. Einmal die Sissi an der Deutschen Schule Bilbao, Konrad aus der Schweiz. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. An welchem Ort bist du in der Schweiz?
Samaden.
Wie heißt das?
Samaden auf Deutsch gesprochen.
Okay.
Samedan.
Also jetzt doch relativ klein, oder? So kann man das sagen, relativ klein. Und in jedem Fall
St. Moritz.
Ja, das kennt man. Wunderbar. Genau. Und dann geht es ja natürlich immer auch um mutig sein, um Aufbruch, um auch um Veränderung, nicht nur bei einem selber, sondern auch im Klassenzimmer, weil ja einem da neue Menschen begegnen. Und das soll uns heute mal so ein bisschen beschäftigen. Spannend finde ich, dass wir ja jetzt gefühlt 3000 Kilometer alle zwischen uns haben und trotzdem die Nähe über Methodik, Herangehensweise, Haltung einfach da ist. Und wie gesagt haben, na klar, setzen wir uns abends 21 Uhr hin und reden einfach nochmal drüber. Und das ist ja das, was der John Hattie auch in allen seinen Vorträgen immer wieder sagt. Es geht gar nicht so sehr darum, was wir tun, sondern eigentlich nur, was wir sehen, wenn wir es tun. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, was ihr so erlebt und was ihr gesehen habt. Und da komme ich dann auch sofort zu meiner ersten Frage, die da heißt, neues Kollegium, neuer Schulleiter, neues Land, neue Wohnsituation. Was war eure persönliche größte Herausforderung? Und ich starte mal mit Sissi.
Hallo zusammen. Okay, meine größte Herausforderung war, ich komme von einer beruflichen Schule. Das heißt, da war ich vor allem in der Erwachsenenbildung eingesetzt. Und ich glaube, meine größte Herausforderung jetzt an der Deutschen Schule in Bilbao ist, wieder mit jüngeren Kindern zu arbeiten. Die Jüngsten sind 11 Jahre alt. Und das ist schon ein Unterschied zu den Erwachsenen ich glaube, der Altersdurchschnitt in meinen alten Klassen lag bei Mitte 30. Genau. Und ich denke, das ist tatsächlich meine größte Herausforderung. Mit den Bedürfnissen der jungen Menschen wieder umzugehen, mich neu einzustellen, jeden Tag neu einzustellen auf die Entwicklung der jungen Menschen.
Genau. Okay. Konrad, wie ging es dir? Deine größte Herausforderung?
Ich musste gerade kurz darüber nachdenken, weil ganz viel ist tatsächlich nicht Herausforderung gerade hier, sondern so ein Gefühl von irgendwie, dass man endlich also das machen kann, was man eigentlich machen wollte und weshalb man das vielleicht studiert hat. Und auch dieses ganze Korsett des Referendariats abstreifen zu können. Wenn ich aber eine Herausforderung benennen sollte, wäre das wahrscheinlich hier in der Schweiz zu dosieren, was man wem wann sagt. Weil das hier das gesamte Tal am nächsten Tag weiß. Und hier nichts irgendwie anonym bleibt. So. Aber das ist halt eine Spezifikation, die wirklich von hier aus dem Dorf, aus dem Hochtal, sehr eigen ist.
Da bin ich mal ganz frech, das ist in Tangermünde, glaube ich, nicht so viel anders, oder, André?
Ja, da muss man nicht so frech sein, das ist ja auch ein Stadt. Aber das, was Konrad anspricht, das ist eigentlich ein Punkt, den ich mittlerweile schon sehr zu schätzen weiß, dass man halt jeden kennt und dass man die Eltern kennt und dass man weiß, in welchen Berufen stecken die, was kann man vielleicht in die Schule holen, wie kann man sich das nutzbar machen. Also das ist schon mal so ein großer Pluspunkt. Andererseits gibt es natürlich auch viele, viele Herausforderungen. Ja, während an der Deutschen Schule Bilbao wir total durchdigitalisiert waren gefühlt und die Kids mit ihren iPads ausgestattet waren, bin ich jetzt eigentlich bei null. Also ich habe einen iPad-Koffer, den ich mir ausborgen darf. Aber ansonsten funktioniert es eigentlich recht klassisch und ich unterstütze jetzt den Koordinator für die digitale Unterrichtsentwicklung darin, sich auf den Weg zu machen und vielleicht irgendwann dann ja dorthin zu kommen, wo ja ihr in Bilbao wahrscheinlich schon längst wieder weiter seid, ja, wenn ihr jetzt schon über KI und ähnliches nachdenkt.
Vielleicht nochmal, wenn ich auch einmal bei André reingrätschen darf, also um nochmal dieses Dorfcharakter einmal so anzuführen, ist das hier genau auf jeden Fall Herausforderung, aber wirklich auch, also viele sagen ja, dass das hier quasi wie nicht real ist, wo ich gerade lebe, so. Aber ich habe das Gefühl manchmal, dass es eigentlich sehr viel real, also eigentlich so real ist, also so wie es eigentlich sein sollte. Und André hatte mal irgendeinen Text auch irgendwie, ne, über den Raum als dritter Pädagoge. Und hier ist auf jeden Fall der soziale Raum als dritter Pädagoge, weil wirklich jeder jeden kennt und auch alle, ich weiß nicht, ich unterrichte bestimmt auch 10 Kinder von Lehrern, die natürlich alles nach Hause tragen, aber auch alle irgendwie mit den Eltern im Sportverein und so weiter so sind. So, also alle sind miteinander verbunden, sodass es an dieser Schule de facto 0,0 disziplinarisch Probleme gibt. Es gibt es nicht. So. Und das ist eben schon so, dass was, glaube ich, in Großstädten oft so ja, nicht angebrochen oder also so zersplitterter ist, irgendwie so, dass so diese Eltern, Schüler, Lehrer, Schule, das alles so eine Einheit ist, das ist hier halt noch so. Und das ist sehr angenehm. Also so, ja, sehr, sehr menschlich.
Ja, da seid ihr schon bei meiner zweiten Teilfrage. Also was aus diesem kulturellen Raum, den ihr euch ja jetzt selber erschließt, nehmt ihr denn als Motivation, um diese Ideen von Scrum, Deeper Learning, Neustrukturierung von Unterricht, eigene Lehrerrolle wirklich jetzt in diesen Systemen zu integrieren, in denen ihr euch bewegt? Ich gebe mal wieder Sissy das Wort.
Ja, ich denke, in Bilbao ist ein riesengroßer Vorteil, dass die Schülerinnen in der Schule fünfsprachig sich, naja, in fünf Kulturen bewegen. Natürlich in der einen Hauptkultur, in Anführungszeichen, hier in Spanien, dann aber auch im Baskenland. Sie sind konfrontiert mit Französisch, mit Englisch. Und das heißt, im Sprachunterricht beschäftigen sie sich ja auch immer wieder mit unterschiedlichen Denkweisen, unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Handlungsweisen von Menschen. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Vorteil, weil das Denken schon so flexibel oder immer flexibler wird und die total große Lust haben, andere Perspektiven einzunehmen.
Wie geht's dir, Konrad?
Also vielleicht einmal, um Sissi da anzuschließen, ist, dass auf jeden Fall hier schon auch ein interessanter Punkt ist, weil die ja hier auch in so einem Mehrsprachigkeitseck sind. Einmal mit Rätoromanisch, also was ja, ne, so hier die lokale Sprache ist, die aber eben nicht nur eine Sprache ist, sondern jedes Tal hat seine, also es gibt so 5 verschiedene, es geht irgendwie je nach Talgrenze oder Dorfgrenze halt wirklich auch anders. Und Italienisch natürlich und Schweizerdeutsch und Hochdeutsch natürlich auch und ja, Französisch so ein bisschen so, aber so und Englisch natürlich sowieso. Aber das ist genau, das ist schon auch dieses, aber Lokale einfach, glaube ich, auch hier so ein bisschen wie im Baskenland, wie das baskische Teil ist. Aber vielleicht noch mal auf die Frage, genau, was einen so motiviert hat. Ich glaube, ein Motivator bei mir ist tatsächlich auch, dass ich der einzige Kunstlehrer bin. Und dass ich machen und tun kann, was ich will. Und keine Absprachen mit irgendjemand machen muss, so. Und das ist, glaube ich, schon auch, also ich bin sogar lokal in einem eigenen Gebäude, so wo die Kunst ist, so und irgendwie unterrichte quasi alle, also habe eigentlich alle und ja, klar gibt es irgendwie, und genau, und es gibt auch so Curricula. Es ist auch eine ganz dankbare Situation, weil mein offizielles Curriculum noch irgendwie gefühlt von 1990 ist. Es irgendwie so ein Zwischending gibt, wo ich mich anlehnen soll und das Neue gerade mit dem Kanton quasi, ich weiß nicht, ab 28 kommt das oder so, wir gerade entwickeln und da auch an so einer Curriculumsarbeit dran sind mit dem Kanton, was eigentlich ganz spannend ist. Und aber schon auch so mit diesem Ding, ja, dass ich halt, dass es was anderes ist, wenn man in einer großen Schule ist und sich irgendwie, ja, Jahrgänge übergeben muss und so ganz praktische Dinge einfach so handeln muss, so, weil man mehrere Leute ist. Und weil, wenn man halt alleine ist, Dinge natürlich flexibler handhaben kann. So. Und das ist, glaube ich, schon auch ein großer Motivator. Und man muss sagen, das Vertrauen der Schulleitung. ganz klar. Das Vertrauen der Schulleitung, die sagt, wir finden das gut, dass du Dinge anders machst, wir finden es gut, dass du den Unterricht komplett anders machst als dein Vorgänger so und wollen das so. Und das ist schon auch ein großer, also wenn ich das jetzt mit dem Ref vergleiche, wo alles, was man eigentlich machen wollte, immer falsch war, so, was man vom Herzen machen wollte. Und hier man das Gefühl hat, das ist richtig, die wollen das so. Und das ist natürlich ein großer Motivator.
Wie geht es dir damit, Tangermünde, als Kontext? Was hat dich motiviert, in diesem Setting, ja, Scrum, Deeper Learning weiterzumachen?
Also was mich auf jeden Fall motiviert weiterzumachen, ist das, wovor ich in Bilbao oft Scheu hatte. Bilbao hat sich immer angefühlt wie so eine Insel. Ja, du gehst in diese Schule und das ist so diese Insel, in der du lernst, in der du die Schülerinnen und Schüler hast und deine Projekte machst. Aber ich habe mich nie getraut, wirklich rauszugehen, bis auf dieses Europa-Film, so mit diesem Film, da habe ich mich wohlgefühlt. Aber dass ich sage, ich gehe mal in Bilbao in so ein Altersheim oder ich gehe mal in eine Kooperation mit anderen Betrieben. Das haben irgendwie immer andere Kollegen gemacht. Da denke ich, war so eine persönliche Hürde wahrscheinlich auch die Sprachbarriere am Ende. Und das habe ich hier, wo ich jetzt spüre, okay, hier passt jetzt Deeper Learning und Scrum, weil jetzt war ich im Gespräch schon mit dem Bürgermeister. Wo gibt es Kooperationsmöglichkeiten? Wo können wir die Stadtgeschichte zusammen thematisieren? Wo können wir im Seniorenheim andocken? Wo können wir vielleicht mal ein Theaterprojekt im Kindergarten umsetzen? Wo braucht die Grundschule Hilfe? Und all das ist jetzt in dem Kontext Scrum total spannend, weil das jetzt eine ganz andere Arbeit ist. Also nochmal ganz andere Möglichkeiten für mich bietet, als es ja in Bilbao möglich war. Also das finde ich gerade total spannend, ja.
Ja, war ja wieder die perfekte Überleitung. Ich gebe auch Sissy jetzt wieder als erstes das Wort. Ein konkretes Projekt, was dich beschäftigt in Bilbao, wo du sagst, da kann ich jetzt eigentlich meine Ideen, das, was ich alles mitbringe, auch an Vorwissen, ja, platzieren.
Ja,
Ausprobieren.
mir fällt die Entscheidung so ein bisschen schwierig oder so ein bisschen schwer. Also ich nenne mal zwei und dann entscheide ich mich währenddessen für eins. Ja, wir haben ein Kooperationsprojekt gemacht und das ist ziemlich cool an unserer Schule, weil wir eben von der Krippe bis zum Abi alle Menschen bei uns auf einem Campus haben. Das heißt, wir hatten ein Kooperationsprojekt zwischen Kindergarten und der 7. Klasse in Fach Ethik zum Thema Freundschaft. Und wir haben uns dem Thema Freundschaft mit Platon und unseren Philosophen, Philosophinnen genähert, haben dann als Produkt Freundschaftsgeschichten entwickelt, also die Kinder, die SchülerInnen, und haben sich eine Zielgruppe, also die Kinder im Kindergarten, gewählt und sich dann überlegt, okay, so Geschichten Kindergartenkindern vorlesen ist vielleicht gar nicht mal so aufregend für die Kleinen. Vielleicht wäre es aufregender, wenn wir die Geschichten spielen, darstellen. Das heißt, die haben sich Handpuppen genommen oder haben sich verkleidet, also haben da tatsächlich kleine Theaterstücke gemacht. Und die Kinder haben wiederum Bilder gemalt zu den Geschichten, die sie gehört haben, auch in Anführungszeichen, von den SiebtklässlerInnen. Und die Geschichten und die Bilder sind dann in einem Freundschaftsgeschichtenbuch gelandet, dass die SiebtklässlerInnen auf Spanisch übersetzt haben und dann noch mit der Hilfe des Baskisch-Lehrers auf Baskisch übersetzt haben. Also, und das war ein richtig, richtig cooles Projekt, das finde ich auch noch nicht abgeschlossen ist, weil man da eigentlich noch ziemlich viel rausholen kann. Gerade was ja so Sprachunterricht, ich bin auch Englischlehrerin, deswegen sind mir Sprachen wichtig. Sprachunterricht angeht, als auch einfach diese Zusammenarbeit und dieses in die voneinander lernen und SchülerInnen gestalten wirklich was selbst und erleben sich als selbstwirksame Personen. Ja. Und das andere Projekt ist, da machen wir Zeitoasen mit den 9. Klassen. Da geht es um den Sinn des Lebens und sie haben sich auch da erst in so einer Inputphase mit verschiedenen Theorien beschäftigt zum Sinn des Lebens und sind jetzt gerade dabei, eigene Zeitoasen zu schaffen in Anlehnung an Momo. also an Momo, wir haben ja gerade das Michael-Ende-Jahr und da haben sie sich überlegt, was sind eigentlich so Zeitfresser, graue Orte, graue Menschen bei uns an der Schule. Ja, manche machen da eine Dokumentation, andere machen Präsentationen und das Ziel ist aber tatsächlich, Zeitoasen zu gestalten. Also die eine Gruppe hat jetzt beispielsweise einen digitalen Raum erstmal gestaltet, indem sie anderen Kindern Nachhilfe geben. Die anderen haben Spiele entwickelt und so weiter. Jetzt habe ich viel zu viel geredet. Sorry, ihr Lieben. Aber ja, ich finde die Projekte richtig cool, weil die Schülerinnen echt einfach ins Handeln kommen, ins Tun kommen und dabei auch ganz große Eigenmotivation entwickeln und Wertschätzung für das, was sie da leisten.
Ich merke, Ulrike, das bleibt nicht bei Staffel 2.
Nein, und ich Staffel 3. Ja, genau. Und mir gehen ja gleich schon wieder die Lampen an. Ich meine, Konrad ist Kunstlehrer, ja, die grauen Menschen von hinten fotografiert. Was ist ein grauer Mensch? Ja? Haben wir, Ceci und ich, auch schon mal so ein bisschen reflektiert, wie man sowas darstellen kann, ja. Also da ist ja auch wieder noch so viel möglich dann. Aber ich will gar nicht erzählen, sondern frag Konrad. Was ist dein aktuelles Projekt? Ich weiß, dass du auch ganz viel machst. Hast du dich so ein bisschen entscheiden können?
Jede Klasse macht ein Projekt. Und also diese Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit und wirklich was machen in der Welt, was ja so Deeper Learning Essenz, wenn ich das so richtig sehe, so ist. Also wirklich aktiv werden und nicht eben nur schon vorverdautes Wissen quasi sich in sich reintrichtern, sondern wirklich aktiv Welt gestalten, ne? Und sich eben bei Welt gestalten auch wirklich eben auch, genau, wie sie sagt, selbstwirksam zu erfahren. Machen alle. Aber also und da waren jetzt auch wirklich schöne Momente, zwei Kurse, zwei größere, also zwei ältere Kurse. Die einen machen eine Umgestaltung des Takeaways, also quasi da, wo es so Takeaway-Essen halt so gibt. Die andere Klasse macht eine Umgestaltung es gibt ein Internat, von dem Internataufenthaltsraum. Beide haben da Modelle gebaut, 3D-Modelle gemacht, Präsentationen gemacht, Farbschemata, Analysen, also so. Und das dann jetzt auch vor den letzten Wochen dann so der Schulleitung und der Internatsleitung präsentiert. So, das ganz konkret präsentiert mit Kostenplan und so weiter. Und es war dann auch wirklich sehr schön zu sehen, dass auch die Internatsleitung und die Schulleitung Lust auf die Projekte hat und auch natürlich, wenn nicht in Gänze und so, und es noch 28 Millionen Fragen wie Finanzierung und was kann man selbst machen, was muss man machen lassen und so weiter, gibt, eigentlich grünes Licht gegeben haben für diese Projekte, so, und die halt Präsentationen gemacht haben, aufgeregt waren, so, und das aber irgendwie ihre Architekturmodelle gezeigt haben und so weiter und das jetzt machen, so. Das eine, genau, die hatten so Präsentationen vor der Schulleitung, und das andere, was schon auch ein Herzensprojekt ist, dass wir einen Galerieraum machen, und weil der Raum aber halt in uns, also in unserem Schulgebäude ist, muss man da keinen fragen und keine Schulleitung fragen und so, da wird es die Eröffnung geben. Und das ist schon auch spannend, weil es da sehr viele Untergruppen gibt. Also es gibt die Gesamtleitung, es gibt das Kuratorenteam, es gibt ein Publikationsteam, also was eine Publikation noch macht, es gibt das Social Media Team, es gibt das Grafikdesign Team, die sich dann auch alle wirklich so Profiprogramme, Adobe, InDesign beibringen und so und damit arbeiten. Genau, und da wird es Ausstellungen geben. Aber auch Projekte, Projektraum und was aber auch ganz schön ist, um das so ein bisschen niedrigschwellig zu halten und nicht elitär zu machen, gibt es eben auch, und da knüpfen wir jetzt bei André wieder an, gibt es auch zum Beispiel ein Projekt, wo sie so ein Treffen einmal im Monat mit dem Altersheim machen, so Geschichten des Dorfes quasi so austauschen, und es gibt aber auch irgendwie einmal im Monat einen Pokerabend, also um das so ein bisschen niedrigschwellig zu halten und irgendwie einen Ort von den Schülern für die Schüler werden zu lassen und nicht sowas Aufgesetztes, so, also genau. Ja, sowas. Aber auch die 11. Klasse, die drehen Film seit fast einem halben Jahr, ist auch spannend, irgendwie so, gibt es auch irgendwie so viele Gruppen und so. Also genau, alles Dinge irgendwie so, wo die eigentlich ein Projekt machen und ganz aktiv irgendwie in der Welt wirklich. Also genau, und ich glaube, das ist natürlich so ein Urding von Kunst, dass man halt durch Kunst oder auch durch natürlich die Geschichte der Kunst erfährt, dass man was verändern kann. So, ne? Und dass die Künstler in der Gesellschaft ja immer relativ Vorreiter waren, wenn es um gesellschaftliche Veränderungen geht. Und das halt als Kern auch wirklich von Kunst zu definieren und nicht irgendwelche Techniken zu lernen, die halt irgendwie, was auch immer, vor 200 Jahren irgendjemand mal angewandt hat. So.
Wie hat sich dadurch eure, jetzt, ich sage jetzt keinen Namen, wie hat sich eure Lehrerrolle in dieser Zeit, ist ja jetzt ein halbes Jahr, in dem ihr unterwegs seid in einem neuen Schulsystem, wie hat sich eure Lehrerrolle vielleicht ja jetzt schon verändert? Also ich behaupte mal, alle Schulsysteme, in denen wir jetzt unterwegs sind, sind immer noch sehr traditionell. Also noch Klassenarbeiten, 45 Minuten, Pausen, alles immer zu wenig Zeit, zu viel von allem anderen, Inhalte, Konferenzen, Termine, die einzuhalten sind. Und dennoch sagt ihr, na klar, das ist das, was mich hier antreibt, habt ihr ja gerade schön erzählt. Also wie hat sich eure Professionalität verändert durch die Arbeitsweise Deeper Learning, Scrum?
Möglicherweise so eine Art Überzeugung mittlerweile. Die Überzeugung, das Richtige zu tun, weil man die Schüler ins Machen bringt und sich halt nicht von den äußeren Gegebenheiten dadurch abbringen zu lassen oder mit in so einen Trott zu verfallen, dass man halt jetzt doch diese 45 Minuten mit Lehrbucharbeit füllt, weil es halt seit 30 Jahren so Uso ist. Sondern dass man sieht, wie Schüler in Projekten wie bei Europa filmt oder in Kooperation mit dem Seniorenheim oder in Stadtprojekten, wie sie wirklich selber was erschaffen, wie sie Aushandlungsprozesse erleben, wie sie Erfolg wahrnehmen, wie sie auch Misserfolg, wie sie damit umgehen und dass man das begleiten darf als Lehrkraft und dann auch ganz anders über Bewertung spricht. Das hatten wir auch schon mal in einer Folge thematisiert, also dass auch die Schüler selbst verstehen, ich möchte gar nicht mehr diese 1 oder 2 haben, sondern ich möchte wirklich ein ganz ehrliches, konstruktives Feedback, ja, um da nochmal bei der letzten Folge anzuknüpfen. Das bestärkt mich immer wieder zu sagen, ich bin auf dem richtigen Weg, auch wenn ich jetzt gerade vielleicht so ein Einzelkämpfer bin oder, weiß nicht, so ein bisschen so ein Außenseiter, der so ein bisschen aus dem Raster gerade fällt und aber in seinem eigenen Tun immer wieder die Bestätigung erfährt, dass es der richtige Weg ist, ja, sowohl von Schülern als auch Eltern, die das alle mittragen.
Vielleicht kann ich da mal eingrätschen. Ich hatte auch von Anne Slifka, du warst bei ihr wissenschaftliche Mitarbeiterin oder sowas, ne? Mhm.
Ja. Ja,
genau. Genau, aus ihrem Buch, da aus ihrem Deeper Learning Buch hatte ich, da gibt es am Ende so Feedback-Fragen und Fragebögen und so. Und die habe ich tatsächlich verwendet. Und also die habe ich ein bisschen abgewandelt, so auf meinen Kurs und ein bisschen auf Kunst umgewandelt und so. Und habe aber so eine Zwischenreflexion so zu 70% sind das so die Fragebögen so gemacht. Und das war schon auch ein Motivator, wo sich extrem viele SchülerInnen, also es war wirklich erstaunlich, wirklich bedankt haben für diese neue Art von Unterricht. Also die es wirklich extrem toll fanden so. Und so ganz viel geschrieben haben und das alles, also einfach genau. Und das war ist schon ein Motivator, das dann zu hören und zu lesen quasi so, dass das ankommt, dass sie das gut finden. Und es gibt zum Beispiel viele Situationen auch, also wo also in einem Kurs, der sehr politisch ist und sehr viel diskutiert und wirklich gut ist, wir eben so Materialerforschung gemacht haben und die meinten halt so, Herr Müller, das ist das erste Mal, dass wir das machen. Ne? Und die sind so 2 Jahre vor Matura, also vor Abitur so. Und die haben das erste Mal einen Raum gehabt, wo die irgendwie Dinge erforschen. Und einfach mal so verschiedene Sachen ausprobieren und irgendwie nicht wissen, was das Ziel ist. So, das war das erste Mal. Und meinten halt auch so ein bisschen so, haben Sie Verständnis mit uns, wenn das nicht sofort klappt? Irgendwie so, es ist das erste Mal, dass wir das machen. So. Und ja.
Hast du? Hast du Verständnis?
Auf jeden Fall habe ich Verständnis, ja. Und bei mir ist, glaube ich, noch dieses Wir-Gefühl, was sich kreiert. Also dadurch, dass man nicht mehr frontal irgendwelche Leistungen verlangt, sondern gemeinsam Projekte gestaltet. Eigentlich halt so ein bisschen wie an der Kunstakademie, man das macht halt so. Dadurch entsteht schon auch ein Wir-Gefühl als Gruppe. Und das ist für mich, glaube ich, schon auch ein Grund, also ein Motivator, der einem so, ja, der das irgendwie schön macht, dass man da reingeht, also dass man da morgens wieder hingeht, irgendwie das Spaß macht, so.
Ja, und gleichzeitig ist es ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde es durchaus herausfordernd, mit Frustration meinerseits umzugehen, wenn dann doch wieder darauf gepocht wird, dass doch die Note eine 1 sein muss für irgendetwas oder dass es einfach um eine Note geht, mehr als um den Prozess, mehr als um das Lernen eigentlich. Das ist auf meiner Seite manchmal frustrierend. Und dann aber auch die SchülerInnen darin zu begleiten, mit ihrer eigenen Frustration umzugehen, ist auch eine Herausforderung. Und mir hilft da formatives Feedback, also immer mal wieder Feedback geben, den Prozess wirklich reflexiv begleiten, auch die SchülerInnen dahingehend zu motivieren und zu stärken, immer wieder zu überlegen, warum machst du das jetzt eigentlich? Wozu machst du das? Also warum und wozu? Was fällt dir schwer und was geht dir vielleicht auch schon ganz leicht von der Hand? Und was kannst du daraus lernen? Und dann ist dieser Fehler in Anführungszeichen, sind dann einfach riesengroße Lernchancen, die, und das dauert, und das ist ein Prozess. Und dieses Aushalten des Prozesses ist manchmal ganz schön anstrengend. Geht es euch auch so?
Ja, definitiv.
Oder wie geht es euch?
Definitiv. Also da würde ich auch anschließen, wenn ich sagen müsste, was meine Professionalität verändert hat, ist dieses Aushalten. Sich in Geduld üben, mal eine Runde heulen gehen irgendwo und dann aber auch wieder sagen, gut, weiter.
Ohne Richten aufstehen.
Ja, so in diese Richtung geht's, ja.
Ich glaube manchmal auch, weil wir so oft, also in diesen Scrum und Deep Learning, so wird ja immer so von diesem Endprodukt geredet, so, dass man das auch manchmal so ein bisschen loslässt. Also, dass man halt auch loslässt, dass es ein tolles Produkt wird. Also, dass man halt auch anerkennt, das sind Schüler, die machen gerade das erste Mal irgendwie so, das kann auch in die Hose gehen und das ist okay, so. Das ist so. Und dieser Film oder was auch immer, Bild oder Projekt oder so, entspricht vielleicht nicht meinen Erwartungen so, ne? Aber das ist, und da halt auch wirklich dann auch bei diesem Endprodukt sich zurückzunehmen und die das entscheiden lassen. Also ich mache das inzwischen, also zum Beispiel diesen Ausstellungsraum, die haben entschieden, dass der Boden jetzt schwarz wird. Also die wollten aber das ganze Ding schwarz malen. So. Und da habe ich aber halt immer Ja gesagt. So. Also ich habe immer gesagt, ja, macht, ist halt euer Ding. So, müsst es entscheiden. So, es ist nicht meine Entscheidung. So. Und ja, spannend.
Ja, krass. Aber da braucht man auch eine Menge Rückendeckung, ne? Also was du anfangs sagtest, dass man dann als eine Schulleitung oder Abteilungsleitung oder wirklich sagt, ja, komm, halten wir aus in dem Moment. Ne? Also braucht man, glaube ich, auch diesen Raum dafür. Da sind wir schon bei den Widerständen und Hürden, die uns ja auch jeden Tag begleiten.
Aber eine Hürde ist doch auch, dass wir bei 27 Minuten angekommen sind, oder sind wir das noch nicht?
Ja.
Aber wir dürfen noch?
Ja, wir machen einfach. Wir gucken mal, wenn wir rausfliegen, dann...
27 ist so eine ganz berühmte Zahl.
Ja, kein Problem. Also gibt es länderspezifische kulturelle Hürden, um Deep Learning ja zu verhindern oder eben auch besonders zu begünstigen? Also ich sage jetzt mal.
Ich habe Lust auf begünstigen sagen, Lust auf begünstigen zu festzulegen. Ich habe Lust auf Positives und ich finde, Deep Learning ist gerade heutzutage in einer Zeit der Menschenfeindlichkeit, die auch wieder in Regierungen oder in mächtige Strukturen, die Entscheidungen treffen, Einzug hält, eine der wichtigsten Formen des Arbeitens in Schule, des Zusammenlebens, gemeinsam wirklich sich auf den Weg machen und gemeinsam zu reflektieren, was inhaltlich los ist, aber was man auch gemeinsam schaffen kann. Und ich glaube, dafür brauchen wir eben neue Formen des Lernens, neue Formen des Arbeitens. Und ich denke, in jedem Land. In jedem. Und Kolleginnen und Kollegen haben wir, glaube ich, zuhauf, die genauso viel Lust haben wie wir. Zum Glück.
Ja, und ich glaube vielleicht auch, dass es, also ich meine, ich habe von euch beiden aus Bilbao immer so mitbekommen, dass das so wichtig ist, dass man so mehrere Mitstreiter hat, sage ich jetzt mal so im Kollegium, was ich auf der einen Seite irgendwie unterstützen würde und sagen so, ja klar, also zum Beispiel gibt es bei mir in der Schule auch jemand, der Noten sehr hinterfragt und einfach sein eigenes Ding macht und das ganz so, wie er das für richtig hält, irgendwie nochmal vielleicht ein anderes Thema, so muss man nicht jetzt ausbreiten, so. Und was zum Beispiel einem dann den Rücken stärkt, wenn das jetzt zum Beispiel allein schon eine zweite Person gibt, die das schon mal eingeführt hat und etabliert hat, dass Dinge auch anders sein können und nicht normativ irgendwie den alten Standards folgen müssen, so, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig zum Beispiel sind halt alle die Projekte, die ich mache, die mache ich alleine. Also da habe ich nie einen Partner oder nie auch eine andere Fachschaft. Ich fände das, glaube ich, auch fast viel zu kompliziert oder irgend sowas. Also fände ich eigentlich schön so. Und es gibt auch tolle Sachen, wie es gibt bei uns eine Sternwarte und so. Also, ne, bietet sich natürlich förmlich an, da eigentlich was zu machen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, gibt es eigentlich auch keinen Grund, das nicht alleine zu machen, so mit seinem Kurs oder mit, also ne, oder mit dann vielleicht auch anderen Leuten und so oder anderen Institutionen wie Altersheim oder Kindergarten oder ne, was auch immer irgendwie ja irgendwelche Dinge in der Stadt vor Ort lokal so. Aber mit einem Kurs auch, ne? Also man musste auch, glaube ich, keine Scheu haben, so.
Ich genieße es total, mit Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Genau, weil wir dann zum einen gemeinsam Unterricht entwickeln können oder Lernarrangements zusammen entwickeln können, uns gegenseitig besuchen können und dann wiederum reflektieren können, was lief jetzt gut, was lief nicht so gut. Das finde ich genial. Und dafür bräuchten wir tatsächlich aber auch Strukturen, die das einfacher machen für uns Lehrkräfte, uns zu treffen, uns zu verabreden.
Ja, fasse ich mal kurz zusammen. Also weniger kulturelle Hürden als strukturelle Hürden. Auf jeden Fall ganz viel Motivation im Sinne der Schülerorientierung, also die Relevanz dessen, was Schüler motiviert, thematisch in seinem eigenen Fach irgendwie abzubilden und über projektartiges Lernen dann eben auch ins Tun zu führen, sage ich mal. So habe ich euch wahrgenommen, dass ihr nicht sagt, hier mach mal, lass laufen, sondern schon auch gut überlegt, warum, wieso, mit welchen Materialien, mit welchen Kollegen. In welchem Jahrgang mache ich was? Die Vorarbeit, Koordinationsarbeit, Absprachen treffen. Also so ein bisschen der ja, Organisator, Manager hinter den Akteuren, die so ein bisschen Räume schafft, ne? Und Zeiten schafft. Und natürlich das, was wir uns gerne von Schulleitungen dann oft wünschen, auch den Rücken stärkt für solche Aktionen, ne? Also das in dem im Klassenraum die Lehrerrolle jetzt neu definiert. Und was ich auch schön fand, was wir jetzt so herausgebastelt haben, war, dass ja die Inhalte gar nicht mehr so im Fokus standen, sondern wir alle gesagt haben, es geht eigentlich darum zu gucken, dass der Prozess des Lernens im Mittelpunkt steht. Und da haben wir schöne Beispiele heute gehört. Also vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Geduld hier mit uns. Viel, viel, viele Grüße in die Schweiz, in die kalte Schweiz. Wie viel hat grad, minus habt ihr
Aber geht,
gerade?
glaube ich, minus 6 oder
Ach
so.
so, okay. Na
Durchweg
dann.
sonnig. Es gibt nur
Sehr gut.
Sonne.
Und dann hören und sehen wir uns hoffentlich ganz bald.